Schon bewegend, so ein persönliches Leben. Ja, da sieht man selbst, wenn man sozusagen die Mutterliebe nicht hatte, also die leibliche Mutterliebe, wie ein junger Mensch trotzdem glücklich werden kann und das wahre Glück findet. Ja, ich dagegen hatte genau das andere Elternhaus, sehr harmonisch. Ja, also meine Eltern sind bis heute zusammen, bis heute verheiratet. Und jetzt hatte ich ja Anfang Jahr meinen 40. Geburtstag und von daher habe ich mich im gesunden Sinne von meinen Eltern losgelöst. Also ich stehe auf eigenen Beinen und der Loslösungsprozess ist also auf beiden Seiten abgeschlossen, von der Seite meiner Eltern wie auch von meiner Seite. Da habe ich ja übrigens kürzlich einen interessanten Satz gelesen und zwar lautet der: Die Nabelschnur ist kein Lasso. Ja, ein Lasso ist ja etwas, damit möchte man ein Pferd zum Beispiel einfangen, festhalten. Die Nabelschnur ist nicht dazu da, festzuhalten, sondern sie wird direkt bei der Geburt, nach der Geburt, unmittelbar danach abgeschnitten. Also ein Satz, die Nabelschnur ist kein Lasso, da steckt viel drin. Und obwohl es also bei mir so ist, dass ich inzwischen auf eigenen Beinen stehe, bin ich nach wie vor froh, das Kind meiner Eltern zu sein. Ja, ich auch wenn ich 40 bin, bin ja nach wie vor das Kind meiner Eltern und ich weiß auch, meine Eltern sind immer für mich da, auch jetzt noch. Ich kann immer mit allem zu meinen Eltern kommen. Und das war vor 2 Jahren so, da ist mir ein rieser Bock passiert, relativ großen Mist habe ich da gemacht. Und dann habe ich natürlich erst mit meiner Frau da lang drüber geredet. Aber dann, die ersten, die ich anrief, es waren meine Eltern. Und dann nahm mein Vater das Telefon ab und ich wollte ihm erzählen, konnte aber nicht. Ich musste erst mal drauf losweinen. Und dann habe ich ihm schon erzählt. Und ja, das ist so einmalig zu erfahren, wie diese Eltern-Kind-Beziehung nicht aufhört, auch wenn man auf eigenen Beinen steht. Sie sind immer noch für mich da. Warum erzähle ich euch das? Weil es ehrlich gesagt in meinem Leben nicht immer so war, dass ich meine Eltern geschätzt habe. Ja, da gab es auch so eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich den Eindruck, ach, meine Eltern, die gönnen mir ja überhaupt nicht das wahre Glück, den echten Spaß. Ja, ich bin ja total christlich und zwar das konservativ-christliche. Ja, so bin ich da aufgewachsen. Und ich weiß nicht, ob manche heute Abend da sind. Du siehst dich als Christ. Aber dir geht's im Blick auf Gott so. Du hast den Eindruck, naja, ich bin Christ und lebe mit Gott, aber irgendwie ist das Leben langweilig mit ihm und er gönnt mir das wahre Glück gar nicht. Oder vielleicht ist es bei dir genau das Hindernis, der Hinderungsgrund, um überhaupt zu Gott zu kommen. Weil du den Eindruck hast, ja, wenn ich zu Gott komme, wenn ich mit Gott lebe, dann darf ich ja das nicht mehr tun und das verbietet er mir auch. Deswegen sind wir schon angekommen bei unserem Thema, ich will einfach glücklich sein. Zunächst mal die Frage, was ist eigentlich Glück oder Spaß? Wir sind ja total verschieden und von daher ist es auch logisch, dass wir verschiedene Geschmäcker haben. Ich finde es einfach interessant, was manche so einfach mal zum Spaß machen, um glücklich zu sein. Jetzt gerade bei diesem Wetter, sommerliches, warmes Wetter, fahren manche mit ihrem Cabrio einfach mal zum Spaß durch die Gegend. Man hat gar kein klares Ziel oder auch mit dem Motorrad. Ja, man fährt einfach mal so durch die Gegend. Andere, die tun Komasaufen, ja, für die ist das einfach mal Spaß und Glück, mal relativ viel Alkohol in kurzer Zeit zu sich zu nehmen. Oder andere, ich habe ja das Riesenprivileg, dass ich viele verschiedene Menschen kennenlerne. Und so war ich mal in der deutschen Fußgängerzone mit unserem Buscafé. Und da kam ich mit einer etwa 25-jährigen Frau ins Gespräch. Und sie waren im Endspurt für die Vorbereitung, um ins Guinness-Buch der Rekorde im Dauerduschen zu kommen. Der Rekord fürs Guinness-Buch der Rekorde lag bei 72 Stunden. Dauerduschen, also du kannst da auf einen Hocker sitzen, musst also nicht 72 Stunden stehen und du darfst pro Stunde 5 Minuten aus der Dusche raus.
Okay, ja, macht man einfach auch mal so, ja, mal mindestens 72 Stunden duschen. Naja,
also, so haben wir, suchen wir unser verschiedenes Glück, haben an verschiedenem Spaß. Was ist denn eigentlich Glück? Ich habe mal in Wikipedia nachgeschaut. Spaß heißt Zeitvertreib, Vergnügen. Und da wird schon deutlich, es ist reines Vergnügen, reiner Zeitvertreib. Ich brauche es nicht, den Spaß, um zu überleben. Es ist nicht lebensnotwendig. Ja? Also wir als Familie, wir waren auch mal bowlen. Das brauchen wir nicht. Unser Leben in seiner Existenz wäre genauso ohne weitergegangen. Ja?
Dann Glück, fand ich auch eine hochinteressante Definition. Glück ist der positive Zustand, in den ich ganz unverdient reinkam. Das finde ich auch bei Micha interessant, jetzt mal rein menschlich, irdisch gesehen, dass er jetzt seit 15 Jahren bei seinen Pflegeeltern sein darf, die er ja Papa und Mama nennt. Ja, da hatte er keinen Anspruch drauf. Und er hat mir auch erzählt, wir haben uns ja mal die Tage auch persönlich unterhalten, es ist gar nicht einfach, er hat ja noch den Bruder, den Tobi, hat er erzählt, gar nicht einfach, da Pflegeeltern zu finden, die beide dann auch nehmen. Ja? Also, Glück ist der positive Zustand, in den ich ganz unverdient reinkam. Und so ist es auch bei Gott. Keiner hat es sich verdient, dass wir zu Gott kommen könnten. Keiner kann es sich verdienen, Christ zu werden. Sondern ich kann Christ werden allein durch das unverdiente Geschenk von Jesus Christus. Und wenn ich Christ bin, dann bin ich sozusagen Kind Gottes. Dann ist Gott mein Vater. Als Christ bin ich Kind Gottes. Ich bin es heute, jetzt schon. Und das ist im Bild übertragen. Gott hat uns sozusagen adoptiert. Also nochmal eine andere Stufe wie Pflegeeltern. Und adoptieren, das ist also so, da sind alle Rechte, alle Privilegien wie von einem leiblichen Kind enthalten. Also wie wenn ich das eigene leibliche Kind wäre. Heute kommen ja viele Kinder zur Welt. Es gibt Menschen auf unserer Erde, sie wissen von ihren Eltern, dass sie nicht gewollt sind. Und sie bekommen das auch zu spüren. Ich habe seelsorgerlich auch schon viel mit Menschen gesprochen, wie innerlich verletzt sie sind. Und vor allem, was brutal ist, von Anfang an ihres Lebens erfahren sie den Schmerz der Ablehnung. Und Ablehnung ist wirklich was Furchtbares. Abgelehnt zu werden, keiner kümmert sich um sie. Ich habe die Tage schon mal erzählt, dass ich vor 2 Jahren wieder Schüler war, in der Fahrschule war, für einen LKW-Führerschein. Ja, und die wussten relativ von Anfang an, was ich beruflich mache, denn eine der ersten Fragen ist ja in so einer Fahrschule, warum machst du einen LKW-Führerschein? Da habe ich denen erklärt, warum ich den mache. Also sie wussten, dass ich Christ bin, dass ich das auch sozusagen beruflich mache. Und dann in der Kaffeepause sagte einer zu mir, hast du mal Zeit mit mir zu reden? Dann hat er mir erzählt, dass er 32 ist und dass er einen 15-jährigen Sohn hat, also er wurde mit 17 Papa. Die Mama des Kindes, sie war bei der Geburt ein Jahr jünger, also 16. Und von Anfang an wollte sie das Kind nicht. Sie hat es nach der Geburt schon ihm gegeben. Die wohnen nur 15 Kilometer auseinander. Bis heute möchte sie nichts von diesem Sohn wissen. Noch nie was wissen wollen, bis heute nicht. Null Interesse an ihm. Und dann sagt er zu mir, der Junge ist fix und fertig, der ist kaputt. Ja, wundert uns das. Ablehnung. Und jetzt, wenn ein Kind adoptiert wird, erlebt das Kind eine wunderbare Realität. Ich bin ausdrücklich gewollt. Genau ich wurde ausgesucht. Jemand hat mich auserwählt, obwohl ich vielleicht nicht pflegeleicht bin. Es gibt Eltern oder es gibt Ehepaare, die adoptieren bewusst auch Kinder, das machen sie bewusst, aus eher schwierigem Hintergrund. Zum Beispiel Kinder, deren Mama während der Schwangerschaft schon drogensüchtig war. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass so Kinder nicht unbedingt pflegeleicht sind. Als Christ, wenn ich als Christ lebe, weiß ich, ich bin von Gott gewollt. Ich bin von ihm gewollt und ich gehöre für immer zu ihm. Ablehnung ist schon ein gravierendes Problem. Und vor allem, es kann ja ganz verschieden aussehen, wie wir abgelehnt werden. Das kann auch so passieren, dass nach unserer Meinung, nach unserer Einschätzung überhaupt nicht gefragt wird, obwohl du das beruflich machst. Ja, du hast noch Erfahrung darin, aber da entscheiden andere am Tisch darüber. Ja, vielleicht, weil manche halt mehr Geld haben und dadurch wohl einflussreicher sind, wie auch immer. Also das kann verschieden aussehen, wie wir abgelehnt werden. Und jetzt ist Gott da und Gott bietet uns das echte Glück, die echte Freude an, nämlich als Geschenk. Als Geschenk, und das ist, dass er unser Herz mit seiner Liebe füllt und er uns eben annimmt. Übrigens, das ist absolut kein neuzeitliches Phänomen, dass man Spaß und Glück möchte. Das finden wir schon in der Bibel. Ach, da wollte auch mal einer seinen Spaß und sein Glück haben. Da finden wir eine Geschichte, die ist schon circa 2000 Jahre alt. Und in dieser Geschichte geht es um einen jungen Mann, der auch seinen Spaß wollte. Er hatte diesen dann auch. Allerdings geht es auch um einen anderen. Der hätte ihn haben können, den Spaß. Er hätte das wahre Glück haben können und hatte es trotzdem nicht.
Ich möchte uns den Text lesen aus der Bibel. Da steht in Lukas 15, Vers 11 bis 32. Dieser Text ist so generell bekannt unter der Überschrift der verlorene Sohn. Wie wir nachher sehen, finde ich die Überschrift etwas unpassend. Wie wir nachher sehen, es gibt zwei verlorene Söhne. Ich lese uns aus Lukas 15 von Vers 11 bis 32. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt. Aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück. Dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wieder gefunden. Dazu unser zweiter Gedanke, Spaß gesucht. Hier haben wir einen jungen Mann in dieser biblischen Geschichte, der hat sich ja wirklich fast zu Tode amüsiert. Der lebte buchstäblich nur im Heute, total sorglos, total happy. Das ging so lange, bis er arm war wie eine Kirchenmaus, ja? Bis er gar nichts mehr hatte. Der hatte nicht mal mehr genügend Geld für ein Stück Brot. Also du könntest ihn heute so mit den Typen vergleichen. In Städten siehst du die auch. Entweder sitzen sie da mit dem Becher in der Hand oder sie hauen dich sogar so an und sagen, hey, hast du mal einen Euro für mich, ja? Typen runtergekommen, dumpfer Gesichtsausdruck, viel Geld durchgebracht und jetzt am Ende. Sie leben in der Fußgängerzone, wie auch immer, leben von der Hand in den Mund. Erst vor wenigen Wochen in Hamm oben in Westfalen mit einem jungen Mann geredet, der war höchstens 23. Der kommt aus total gepflegtem Elternhaus und lebt freiwillig seit einem Dreivierteljahr auf der Straße. Der sieht sowas von runtergekommen aus. Für mich ist ja übrigens hochinteressant, für was wir nicht alles Geld haben. Für was wir nicht alles Geld haben, was mit unserem Spaß zu tun hat. Egal wie knapp man bei Kasse ist, das Geld so für meinen Spaß,
ist irgendwie immer noch da, ja? Ob für irgendwelche aufwendigen Partys ist oder Drogen. Hauptsache, ich habe meinen Kick. Oder auch in anderen Dingen. Und da ist ja auch interessant, wie die Psychologie voll aufgeht. Da geht jemand über ein Wochenende zum esoterischen Seminar und das findet oft nicht in so ganz billigen Buden statt, sondern eher etwas gehobene Hotels. Und dann bist du für so ein Wochenendseminar ruckzuck paar hundert, viele hundert Euro los. Dann fragst du so jemand, also so eine Person, dann fragst du so jemand nach dem Wochenende, und wie war das Wochenende? Ja, das war doch super genial, das kann sich doch niemand eingestehen, dass wenn ich ein paar hundert Euro für ein Wochenende ausgebe, für eine Person allein, dass das schlecht gewesen sein kann, oder? Ja, irgendwie geht das dann voll auf. Hauptsache, ich habe den Kick. Und weil man ja mit der Zeit immer mehr gewohnt ist, braucht es auch immer mehr, damit man diesen Reiz noch spürt und erlebt. Und was sind oft die Folgen? Völlig egal, vielen Menschen. Also es gibt viele Menschen, die wissen um die Risiken und sie nehmen sie bewusst in Kauf. Ich lebe heute, ich lebe jetzt. Da habe ich gelesen, dass in den USA 9 junge Menschen ums Leben kamen. Wisst ihr, wie das passierte? Die haben sich in 2 Autos aufgeteilt, 1x5, 1x4, haben mehrere hundert Meter entfernt auseinandergestanden, haben Anlauf genommen, also Vollgas aufeinander frontal zurasen und die Abmachung war, wer zuerst ausweicht, ist der Versager. Und es ist keiner ausgewichen. Alle 9 auf einmal tot. Da denke ich, Mensch, wenn Menschen zu sowas bereit sind, da muss doch hinter so einer Lebenseinstellung eine wahnsinnstiefe Sehnsucht stecken. Ja, im Wort Sehnsucht steckt es ja drin. Da wird was gesucht, und zwar sehnlichst wird etwas gesucht. Aber was denn? Was wird da gesucht? Ja, man will sich einfach selber spüren. Es geht um ganz grundelementare Dinge in unserem Leben. Man will einfach wahrnehmen, dass ich da bin. Keiner von uns gehört auch gerne zur Randgesellschaft. Micha hat es anklingen lassen, wie er viele, viele Jahre in der Schule gemobbt wurde. Sowas nimmt keiner freiwillig in Kauf. Du stehst nicht freiwillig gerne im Abseits. Wir brauchen Anerkennung und man will einfach glücklich sein. Man will mit sich und der Welt zufrieden sein. Ich glaube, um wesentlich mehr geht's gar nicht. Einfach menschliches Grundbedürfnis. Kann man mit der Welt überhaupt zufrieden sein? Alles wird irgendwie immer komplizierter, schwieriger. Nur mal das Stichwort Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Es ist die Frage, gibt es so etwas wie meinen Traumberuf überhaupt noch? Und habe ich dann eine Arbeitsstelle oder einen Studienplatz gefunden? Dann muss ich mir ja schon während der Ausbildung schon wieder die Sorgen machen, finde ich mal einen Arbeitsplatz, der meinem Ausbildungslevel entspricht? Kann man mit der Welt zufrieden sein? Wir haben es gestern Abend anklingen lassen. Trotz allen Friedensbewegungen, die es auf dieser Welt gibt, haben wir doch eher mehr Kriege statt weniger. Also was macht man so gerne? Man zieht sich zurück ins Ich. Das Paradoxe bei allem ist aber, weil man ja mit Reizen geradezu überflutet wird, muss der Reiz, der uns eben spüren lässt, ich bin da, der muss ja immer stärker werden. Ja, wir sind ja vielleicht mittlerweile so abgebrüht, dass man vieles schon gar nicht mehr wahrnimmt. Ja, guck mal, du fällst ja heute total auf, wenn du in der U-Bahn, S-Bahn oder im Linienbus, wo auch immer, wenn du ohne Ohrstöpsel da sitzt, ja? Da fällst du total auf. Und ich begegne solchen Menschen, die laufen oder fahren sogar mit dem Fahrrad durch die Innenstadt. Ja, und dann spreche ich die an, hast du Lust bei uns was zu trinken? Dann erstmal Stöpsel raus, hä? Ja, okay, und dann sage ich es nochmal im leisen Ton, aber ich habe mittlerweile gelernt, werd gleich laut, weil wenn ich normalen Ton zu denen sage, wie bitte? Ja, da waren sie jetzt schon stundenlang zugedröhnt, ja, laute Musik, und dann Stöpsel raus, da brauchst du eine Minute, bis du normale Lautstärke wieder verstehst, ja. Also, und dieses Bild, wir sind vielleicht schon so voll, fällt mir auch gerade spontan ein. Gab es eine Person, die kam an einem anderen Ort jeden Abend ins Zelt, jeden Abend. Und diese Person blieb jeden Abend zurück im Bistro. Man nahm sich jeden Abend Zeit für sie. Aber man hatte keine Chance, irgendwas zu sagen. Diese Person hat erzählt, 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 jeden Abend. Und am letzten Abend kam sie und sagte, ich möchte jetzt zu Jesus kommen.
Da wurde mir bewusst, diese Person musste sich erst mal entleeren. Da musste erst Platz geschaffen werden, damit Neues rein konnte. Ja, wir sind vielleicht überflutet, total überfüllt. Ja, so dass man es nicht mehr wahrnimmt. Deswegen muss es immer stärker und noch mehr werden. Aber das Erschütternde und das Dumme ist ja dabei, dass die Sehnsucht nach Leben, die Sehnsucht nach Glück und Zufriedenheit nicht gestillt wird. Sie wird immer größer. Und es ist beim Teufel wirklich so, dass wenn wir ihm nur den kleinen Finger geben, er irgendwann die ganze Hand an sich reißt. Nur ein Beispiel, wie viele suchen zum Beispiel ihre Sehnsucht im Internet zu stillen. Also ich verteufle ja das Internet in keinster Weise, bin ja selbst froh darum. Aber es kann eine Gefahr sein. Ach, das einmal angeklickt, das einmal gemacht, ist doch noch gar nicht schlimm. Und ich bin doch völlig anonym, geschieht ja anonym, das bekommt ja überhaupt niemand mit. Es ist eben nicht egal, mit was wir uns beschäftigen. Dieser junge Mann und seine Frau, ich darf sie kennen, jung geheiratet und schon nach 2 Ehejahren ist er fremdgegangen. Und er hat es mir selber so erzählt, weißt du, als 15-Jähriger habe ich gewisse Heftchen angeschaut, da ging es aber nicht um Autos und nicht um Computer. Irgendwann haben die Heftchen nicht mehr ausgereicht, dann wurden es Filme. Irgendwann haben die Filme nicht mehr ausgereicht, dann bin ich mit der anderen im Bett gelandet. Nebenbei bemerkt, sie haben gemeinsam einen Neuanfang gemacht. Also übertrieben gesagt, wer nicht auf der Jagd nach dem Kick stirbt, der nimmt sich aus Frust das Leben, weil doch für viele das Leben so unbefriedigend erscheint. Überall wird nach Spaß, nach Glück gesucht. Und deswegen mein dritter Punkt, es gibt eine Alternative. Ich weiß nicht, wo ihr schon überall nach echtem Glück oder Spaß gesucht habt, aber es gibt tatsächlich eine Alternative. Ich habe es ja am Anfang schon anklingen lassen, dass ich selber so richtig voll, also volles Rohr, christlich aufgewachsen bin. Mehr christlich geht schon fast gar nicht mehr. Und dann war es bei mir so mit 16 Jahren, da wollte ich mal ausprobieren. Da wollte ich ausprobieren und nachholen, was ja angeblich laut meinen Eltern so schlimm ist. Ja, was mir eigentlich immer verboten wurde. Da wollte ich unter anderem wissen, wie schmeckt Alkohol, wenn es nicht mal nur bei einem Bier bleibt. Oder wie sieht eine Disco von innen aus? Das, was anscheinend ja überhaupt nicht gut für mich ist, ja? Und dann habe ich ja meine Freunde aus der Schule montags gesehen. Ich habe ja gewusst, was die am Wochenende gemacht haben und sagte mir, ja, die kommen ja noch lebendig am Montag in die Schule. Das muss doch gar nicht so dramatisch sein. Die leben ja noch, ja? So, und das ging ungefähr ein Jahr. So ein typisches Doppelleben. Oh, ich saß sonntags morgens aber ganz brav im Gottesdienst, in der Gebetsgemeinschaft, ein lautes Gebet gesprochen, ja? Ich war ja nicht weg von Gott, nein, nein. Aber wollte also manches nachholen. Und habe also damals auch gesucht. Und ich habe gesucht und dann aber entdeckt, es gibt etwas Besseres. Und es gibt etwas Besseres, das dauerhafter wirkt. Aber es ist nicht langweiliger. Und vor allem, es ist mit wesentlich weniger Risiko verbunden und ich habe dadurch viel mehr Zufriedenheit. Und es kommt nicht direkt von mir, sondern es ist ein Geschenk, das uns Gott anbietet, auch heute Abend hier. Er bietet es uns an und es ist auch nicht neu, dieses Geschenk, es gibt es schon sehr lange. Ein junger Mann, der wurde später mal in seinem Leben ein ganz bedeutender König, aber als junger Mann hat er das vor 3000 Jahren mal so formuliert: David sagt im Psalm 16, Vers 11, aus deiner Hand kommt mir Glück für 5 Minuten. Nein, ewiges Glück. Also dieses totale, absolute Vergnügen, ewig, für immer, für alle Zeit hält das an, ohne Geld nachzuwerfen, ohne irgendwas wieder aufzufüllen, ohne am nächsten Morgen mit Kaderstimmung aufzuwachen, ohne Unterbruch. Das eigentlich, was alle wollen, oder? Und was ist das so Geniales, Tolles, was der da hat? Was der hat, ist Gottvertrauen. Dieser Mann, der das geschrieben hat, dieser David, war fromm. Der hat total Gott vertraut. So, und dieser junge Mann in unserer Geschichte, der kapiert das, als er mit knurrendem Magen am Schweinetrog sitzt. Und er hatte so einen Bärenhunger, dass er sogar das Schweinefutter gegessen hätte, aber nicht mal das bekam er. Jetzt sitzt er da am Schweinetrog und er sieht ein, was für ein Riesenmist habe ich in meinem Leben gebaut. All diese Jahre, die ich in die falsche Richtung ging. Und jetzt zieht er die Konsequenz und er beschließt, ich gehe zurück. Ich kehre um, zurück zu meinem Vater. Zu wem zurück? Zu dem, der die Quelle von seinem Reichtum war. Zur Quelle des Reichtums will er also zurück. Er hatte ja alles von seinem Vater bekommen. Nur hat er es nicht ganz so in dem Sinne vom Vater eingesetzt. Und jetzt an diesem Punkt in seinem Leben war er bereit, sich dem Vater unterzuordnen. Und dieser Vater in dieser Geschichte ist ein Bild für Gott. Gott, der uns wirklich liebt. Und zwar wirklich ernsthaft liebt. Nicht diese menschlich befriedigende, egoistische Liebe, ja. So eine Befriedigung, Hauptsache ich habe jetzt wieder mein Erlebnis gehabt und dann wirst du wieder liegen gelassen. Nee, Gott erliebt dich und mich in der Art und Weise, dass er seinen einzigen unschuldigen Sohn Jesus für uns sterben ließ. Ich war mal in Nordspanien, oder wir als Familie besser gesagt, haben da in Rosas haben wir eine Familienfreizeit geleitet. Und dann haben wir einen Ausflug als Gruppe gemacht nach Besalú, ein historisches Städtchen. Heute mittlerweile gibt's auch eine Einfahrt in die Stadt von hinten rein mit dem Auto. Aber ursprünglich war das der einzige Weg, um in die Stadt zu kommen. Durch dieses Tor. Und das ist ein Bild, das ursprünglich von Gott es so vorhergesehen war, dass der Weg frei ist zu Gott. Doch dann kam die Sünde. Die Sünde kam in unser Leben und dadurch wurde der Weg zu Gott blockiert. Die Sünde trennt uns sozusagen ab von Gott. Und ich bin bis heute Gott so dankbar, dass mir das aufgehen durfte im Leben, obwohl ich diese totale christliche Erziehung und das Elternhaus hinter mir habe. Trotzdem habe ich auch dieses Problem der Schuld. Das ging mal einem Polizisten voll auf. Da war ich in der deutschen Stadt mit dem Buscafé und dann kommt ein Polizist an. Und dann habe ich genau das dem so gesagt. Habe gesagt, jetzt schauen Sie mal, wenn ich jetzt Ihre Polizeiuniform anziehen würde, durch das Tragen Ihrer Uniform wäre ich doch nicht Polizist. Ich hätte die Autorität gar nicht. Ja, und genauso wenig hat mein christliches Elternhaus mich zum Christen gemacht. Die Schuld steht zwischen uns allen, sagt die Bibel. Also zwischen allen Menschen und Gott. Dieses Problem der Sünde hat jeder Mensch. Oh, das merke ich bei mir an so vielen Dingen. An so Banalitäten, sagen wir im Alltag, aber da wird mir das bewusst. Ja, zum Beispiel, dass ich schon mal genau das gemacht habe, wo ich noch ein paar Minuten vorher unseren Kindern erklärt habe, das machst du aber auf keinen Fall. Was habe ich mich schon genervt, dass wenn ich am Reden war, mir reingeredet wurde. Und genau das mache ich eine halbe Stunde später selber. Ja, ganz toll. Also das sind dann so Dinge, wo ich das selber merke. Und die Bibel sagt uns, aufgrund dieser Schuld, die zwischen Gott und uns steht, hat eigentlich jeder Mensch das ewige Verlorensein in der Hölle verdient. Doch Gott sei Dank, buchstäblich, Gott sei Dank will Gott, dass wir echte Freude haben. Und aus dem Grund ließ Gott seinen Sohn Jesus am Kreuz sterben. Und somit ist jetzt der Weg zu Gott wieder frei. Ja, durch das Sterben von Jesus bin ich noch nicht automatisch bei Gott. Nein, nein, ich muss schon selber durchgehen. Den Schritt zu Jesus muss ich tun. Aber durch das Sterben von Jesus ist dieser Weg, der eigentlich zu ist durch die Sünde, wieder frei geworden. Aber jetzt gehen wir zurück zu unserer Geschichte. Jetzt macht dieser Vater ein Riesenfest. Ein Riesenfest, dass dieser Junge wieder zu Hause ist. Und glaub mir eins, dieser junge Mann, der hat in jüngster Vergangenheit genügend Partys erlebt, genügend Feiern und Feste erlebt. Aber dieses Fest jetzt zu Hause war völlig anders, denn er hat gemerkt, hier ist echte Freude. Hier ist echte Freude zu Hause. Hier ist nicht nur Freude, weil ich anderen einen ausgebe. Und vor allem zu Hause war echte Freude ohne Drogen, ohne perverses sexuelles Zeug. Und das geht. Sowas geht nämlich, und das geht, wenn man den echten Grund zur Freude gefunden hat. Und beim Vater ist Freude. Er ist wieder zurück beim Vater. Beim Vater ist Freude. Gott, er ist der Grund zur Freude. Und somit komme ich zu diesem sogenannten zweiten Sohn. Dieser zweite Sohn, der war ja immer schön treu und brav zu Hause. Der hat immer schön beim Vater gelebt und treu und brav die Aufträge vom Vater erfüllt. Er hat im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb mitgearbeitet. Der müsste doch eigentlich platzen vor Glück, oder? Tut er aber nicht. Der ist genauso mies drauf wie viele Menschen, die eigentlich Gott kennen müssten. Wie kommt das? Das kommt daher, weil er seinen Vater genauso wenig gekannt hat, wie das sein Bruder tat. Er kannte seinen Vater auch nicht. Was hatten beide Söhne gemeinsam? Beide meinten, Vati gönnt uns keinen Spaß.
Deswegen haben wir hier in dieser Geschichte nicht nur einen verlorenen Sohn, sondern wir haben zwei verlorene Söhne, ja? Der eine war sozusagen in der Welt verloren und der andere war auf dem Feld verloren. Der erste Sohn suchte sein Glück in der Welt, dazu hat er den Vater verlassen und er reiste in ein fernes Land. Und sein Herz war gefangen in Materialismus, in Ausschweifung, in Zügellosigkeit. Ja, die Erfüllung von seinem Leben hat er in einem Leben gesucht, das völlig anders ist, wie Gott das möchte, nämlich in einem sündhaften, gottlosen Leben. Der ältere Sohn, der hat immer schön treu und brav auf dem Feld gearbeitet. Der war äußerlich zu Hause geblieben, blieb die ganze Zeit äußerlich zu Hause. Aber weil er das Herz von seinem Vater nicht kannte, hat er sich innerlich vom Vater gelöst. Und dem sein Herz war gefangen in einer Religiosität, in Selbstgerechtigkeit und in Stolz. Und er hat die Erfüllung von seinem Leben in einem gesetzlichen, in einem leistungsorientierten Arbeit, Arbeit, Arbeit Leben gesucht. Darunter leiden auch manche Kinder, weil sie von ihrem Vater keine Bestätigung bekommen, arbeiten, arbeiten, arbeiten und wollen somit über leistungsorientiert vom Vater anerkannt werden. Stichwort Ablehnung. Aber jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt kommt ein herrlicher, einmaliger Wesenszug von Gott. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, also zu dem Älteren sagt er das, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Entschuldigung, es geht hier um den jüngeren Sohn. Ich habe das jetzt verwechselt. Dieser jüngere Sohn, wie ging der vorher auf seinen Vater zu? Entschuldigung, der ältere Sohn ist es. Er ging doch voller Anklage. Er ging voller Anklage, voller Bitterkeit zum Vater. Er hat gesagt, jetzt guck mal, dieser Junge, was der gemacht hat, dieser jüngere Sohn hat sich ja das Erbe frühzeitig auszahlen lassen. Das war ja total unüblich, dass es ein Erbe frühzeitig gibt, ja? Aber der jüngere Sohn wollte das und der Vater ging drauf ein und er gab es ihm. Und dann hat ja dieser jüngere Sohn dieses Erbe völlig anders verprasst, wie es sinnvoll war. Und deswegen, als der ältere Sohn eben nach Hause kam vom Feld und mitkriegt, jetzt ist da ein Riesenfest, hat er ja einen Mitarbeiter gefragt, warum, weshalb. Und dann erfährt er, weil dein Sohn wieder zu Hause ist. Ja, und dann kam er voller Bitterkeit zum Vater und sagt, wie kannst du nur so einem Dreckskerl, würden wir vielleicht sagen. Was hat der nicht alles gemacht? Also voller Anklage ging er zum Vater. Und jetzt redet der Vater ihn an, mein Sohn. Warum? Weil der Vater ihm genauso die Wertschätzung zeigen wollte, wie er das dem Jüngeren gezeigt hat, durch dieses riesengroße Fest. Und jetzt sagt er noch zu ihm, du bist alle Zeit bei mir. Überlegen wir uns mal, was das bedeutet. Der war jeden Tag mit seinem Vater zusammen. Alle Zeit warst du bei mir, immer zusammen. Aber es war keine Beziehung da. Sie waren sich äußerlich ganz nah und innerlich ganz weit auseinander. Und ich lerne daraus, es kann tatsächlich sein, du meinst vielleicht als Christ zu leben. Gut gemeint. Du gehst regelmäßig in die Kirche, du besuchst jeden Gottesdienst, jede Gemeindeveranstaltung. Kein Anlass lässt du aus. Du arbeitest vielleicht irgendwo ehrenamtlich mit, aber du hast keine Beziehung zu Gott. Du bist ihm gar nicht nahe. Und dieser Vater, er sucht diese Beziehung zu seinem Sohn und er sucht sie auch heute zu dir und zu mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Der Vater, er wollte jetzt alles mit seinem Sohn ja teilen. Und zwar schon die ganze Zeit wollte er das alles mit ihm teilen. Seine Liebe und auch sein Reichtum. Alle Güter des Hauses standen dem Sohn zur Verfügung. Der hätte all die Jahre jeden Tag mit seinen Freunden ein Fest feiern können. Der war ja buchstäblich von Überfluss umgeben. Und trotzdem hat er so einen großen Mangel gelitten. Der war so unter einem großen Mangel. Nicht nur sein Bruder kam in Hungersnot, sondern auch er darbte. Natürlich hatte er keinen leeren Magen, aber er hatte dafür ein leeres Herz. Das ist mindestens so schlimm. Das können wir so gut mit uns vergleichen. Sind wir doch ehrlich, auch wir leben im Überfluss. Wir in Deutschland leben im Überfluss. Sicherlich nicht alle Deutschen. Aber wisst ihr, was für viele Deutsche die riesengroße Sorge ist? die riesengroße Entscheidung, vor der sie stehen. Baue ich mir für einen Zweitwagen einen Carport oder eine Garage? Wir sind doch von Überfluss umgeben. Oder ist jemand heute Abend hierher ins Zelt gekommen und zu Hause ist alles leer, essenstechnisch, er weiß bis jetzt noch nicht, was er morgen früh essen soll? Wir sind doch wirklich von Überfluss umgeben. Und jetzt geht dieser Vater hin und er lädt ein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Er lädt ihn ein, feiert doch mit. Dein Bruder, der für mich tot war, lebt wieder, er ist wieder da. Also der Vater, er lädt zur echten Fröhlichkeit ein und vor allem zur bleibenden Freude, die immer bleibt. Dieser jüngere Sohn, er hat die Freude an der falschen Stelle gesucht, völlig an der falschen Stelle. Und anstatt im Überfluss landete er im Mangel. Und dieser ältere Sohn, er gönnte sich nicht so die Freude. Ja, er macht mir den Eindruck, für den gab es nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Gibt ja gern die zwei Extreme, ja. Den einen musst du sagen, du, arbeiten ist auch nicht verboten. Und den anderen darfst du sagen, eine Pause ist auch mal erlaubt. Also Freude war für ihn abwesend. Aber auch dieser Sohn hatte Sehnsucht nach Freude, wie wir alle. Wir haben alle die Sehnsucht nach echter Freude, das kommt in Vers 29 rüber, hält dem Vater vor. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Gott ist ein Gott echter Freude. Und diese Freude will Gott mit uns teilen. Und er teilt sie mit uns, wenn wir mit Gott leben. Und wie dieser jüngere Sohn nach Hause gekommen ist, so kann jeder von uns nach Hause kommen. Und wenn du die letzten 10, 15, 20, 30 Jahre ein total anderes Leben geführt hast, ist heute möglich, zu Gott zu kommen. Und dann teilt er die echte Freude mit dir. Und wir alle, jeder von uns braucht diese Freude. Der jüngere Sohn, ja, der hat diese Freude erlebt durch die Vergebung vom Vater. Er hat ja noch zum Vater gesagt, du, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, aber darf ich wenigstens als Tagelöhner bei dir arbeiten. Ja, und der Vater hat gesagt, du bist immer noch mein Sohn. Also dieser jüngere Sohn hat diese echte Freude durch Annahme erlebt. Er wurde nicht abgelehnt. Der Vater hat ihm auch nicht einen Vorwurf gemacht. Er hat ihn herzlichst willkommen geheißen. Dadurch hat er diese Freude erlebt, durch Vergebung, durch Annahme. Mir ist es immer ganz wichtig, ganz offen zu sein, ob dieser ältere Sohn sich sozusagen noch umstimmen ließ und am Fest mitgefeiert hat, das wissen wir nicht. Es wird in der Bibel nicht gesagt und was in der Bibel nicht steht, darüber schweige ich. Aber etwas anderes wird hier ganz deutlich, nämlich Gott möchte uns davor bewahren, dass wir nicht vom jüngeren zum älteren Sohn werden. Das kann zum Beispiel so passieren, wir sitzen so richtig im Dreck unseres Lebens. Aber so richtig drin. Du hast überall gesucht, nach echtem Glück, nur nicht bei Gott. Wie diese 16-Jährige, der ich auch mal am Bus begegnete, die sah äußerlich sowas von abgelebt aus mit 16. Der hat offen gesagt, ich kann die Männer oder die Jungs nicht mehr zählen, die ich hatte. Kümmert sich null um die Schule. Die kennt Party nicht nur am Wochenende, sondern rund um die Uhr. Der hat was überall gesucht, nur nicht bei Gott. Und trotzdem bist du todunglücklich. Das hat ihm mir auch zugegeben. Todunglücklich. Und dann kann es sein, in dieser Lage schreien wir zu Gott. Gott, bitte hilf mir, hol mich hier raus. Und dann geht Gott hin und er zieht uns raus. Und dann kann es passieren, muss nicht sein, aber dann kann es passieren, ja, dass wir auf einmal nur noch aus einer Pflichterfüllung mit Gott leben. Ja, Menschen, die das so krass erleben, wie Gott sie aus dem größten Dreck gezogen haben, die sagen jedem Menschen, der ihnen über den Weg läuft, ob du das hören willst oder nicht, erzählen sie von Jesus und was Jesus in ihrem Leben gemacht hat. Ja, die brennen drauf los. Und dann kann es passieren, dieses Brennen hört einfach auf und man lebt nur noch mit Gott aus einem Pflichtbewusstsein oder Disziplin. Naja, ich muss halt Bibel lesen, ich muss halt beten, weil es halt irgendwie dazugehört. Ja, und in der Kirche arbeite ich auch mit, ich mache ja voll in der Jungschar mit, aber das macht man eigentlich nur noch, weil man weiß, Mitarbeiter braucht's, ja. Vielleicht sind manche heute Abend da, deren Leben gleicht diesem Leben von diesem älteren Sohn.
wir dienen Gott. Alles gut gemeint, ohne böse Absichten, und wir geben unser Bestes für Gott, was ja richtig ist. Aber vielleicht steckt doch in uns drin, wir wollen Menschen gefallen. Oder die Aufgaben treiben uns an. Ja, wer macht es denn sonst? Aber es ist nicht mehr diese Freude da. Der ältere Sohn lebte unter anderem gesetzlich. Auch das kann uns passieren. Dass Gedanken kommen in mir. Gott, du kriegst doch mit, dass ich 10% von meinem Einkommen spende. Da kann es passieren, dass ich denke, Gott, das kriegst du doch mit. Jetzt musst du doch so und so handeln. Oder wenn ich mich für Gott so einbringe, so ehrenamtlich mitmache, da muss doch spürbarer Segen Gottes in meinem Leben fließen. Es ist ganz entscheidend, welche Theologie ich habe. Und hoffentlich habe ich nicht die Gesetzestheologie, sondern die Freudetheologie. Ja, es ist ja überhaupt nicht verboten, 10% vom Einkommen zu spenden. Nebenbei bemerkt, Gott will aber nicht nur 10% vom Geld. Auf jeden Fall ist ja überhaupt nicht verkehrt zu spenden, aber die Frage ist, warum mache ich das, was ich mache? Was motiviert mich, was treibt mich an? Und beide Seiten hier, beide Söhne, deckten denselben Mangel auf. Sie hatten beide ein leeres Herz. Und jedes Herz hat die Sehnsucht, gefüllt zu werden. Aber jetzt wird's bewegend. Was zeigt uns das, wenn Arme ausgebreitet sind? Dann steht jemand so da und nicht so. So gehen beide Hände und Arme in eine Richtung. So gehen sie in völlig entgegengesetzte Richtungen. Der Vater steht so da. Gott steht heute so da. Und er ist für beide Richtungen offen. Ob du von der Seite des jüngeren Sohnes kommst oder ob du von der Seite des älteren Sohnes kommst. Ja, Gott ist da und er wartet auf uns. Seine Liebe, die Liebe Gottes, ist wirklich in beide Richtungen vorhanden, für jeden. Egal von welcher Seite du kommst, er steht da und wartet auf uns. Und dann schenkt er uns seine heilende Liebe, seine heilende Nähe. Ob wir aus diesem Dreck der Sünde kommen, was alle mitbekommen, oder aus diesen frommen Werken der Selbstgerechtigkeit. Ich durfte das letztes Jahr sehr bewegend erleben. Da hat am selben Abend ein Ehepaar das gemacht. Sie kamen zu Gott. Aber jeder der beiden kam aus einer anderen Richtung. Nach so einem Abend kam dieses Ehepaar in die Seelsorge. Über 40 Jahre verheiratet. Und dann erzählt der Mann, fängt er davon an, dass er vor wenigen Wochen in der Kur war und dass er in der Kur etwas gemacht hat, was man als Ehemann nicht machen sollte. Stichwort Kurschatten. Ja, der jüngere Sohn, dieser Schmutz, dieser Dreck der Sünde, was jeder mitbekommt. Und er hatte die Sehnsucht, die Vergebung und die Liebe von Jesus zu erfahren. Und er hat das unter Tränen gemacht, er fing an zu weinen. Er musste ja alles auf einmal vor seiner Frau erzählen. Auf einmal fängt seine Frau an zu weinen, dann dachte ich, wie ist das jetzt noch zu steigern? Und dann fängt sie auf einmal an, 25 Jahre lang habe ich im Oberkirchenrat mitgearbeitet. Aber heute Abend wurde mir bewusst, ich bin nicht gerettet, mir fehlt Jesus. Ja, sie kam genau aus der Seite. Und für beide war Gott da. Und beide haben an demselben Abend erlebt, was es heißt, Vergebung der Schuld zu erfahren und mit der Liebe Gottes angenommen zu werden. Ja, der eine, dieser jüngere Sohn, er nimmt sich den Spaß selbst und dabei fällt er auf die Nase. Und der andere, er verzichtet zähneknirschend darauf. Ja, und ich bin direkt, wenn du so ein Bild von Gott hast, ja, der gönnt mir ja sowieso nichts Tolles im Leben, dann wundert es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass du null Interesse hast, Christ zu werden bzw. als Christ zu leben. Aber Gott sei Dank ist Gott zu unserem Glück so nicht. Er sagt, Junge, bei mir ist wirklich alles, was du brauchst. Du kannst alles bekommen. Ja, du darfst zugreifen. Nicht so wie dieser erste Sohn eigenwillig fordernd, ja, sondern ganz im Sinne des Vaters. Und so ist Gott heute Abend da und er bietet dir wirklich das echte Glück an. Aber was er dir nicht abnehmen kann, dass du es annimmst. Und deswegen ist die Frage an jeden von uns, sind wir bereit, dass wir es einsehen, dass wir vor Gott schuldig sind?
dass wir Vergebung brauchen, dass es aber auch Vergebung gibt beim Herrn Jesus. Und wenn wir diese Vergebung haben, landen wir nicht in der Hölle, sondern im Himmel bei Gott. Darf ich dich fragen, nimmst du es an? Als Gott es mir aufzeigen durfte im Leben, bin ich damals hingegangen und habe zu Gott gebetet. Und habe ihn ganz simpel und einfach gebeten, vergib du mir bitte meine Schuld. Komm du jetzt in mein Leben. Es gibt in der Bibel den Bibelvers in der Offenbarung, da steht Jesus, dass er vor unserer Tür steht und anklopft. Jesus bricht nicht ein, er zwingt sich uns nicht auf, aber er wartet darauf, dass wir unsere Lebenstür öffnen und dass er eben in unser Leben kommen darf. Bist du dazu bereit? Ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst. Ja, gehst du mit Vollgas, spaßig durchs Leben, bringst dein ganzes Vermögen durch, bist vielleicht schon bei den Schweinen gelandet. Das ist bis heute möglich. Muss nicht buchstäblich der Schweinestall sein, aber da denke ich an den einen, der total finanziell ziemlich am Ende ist, überschuldet ist, also seit 3 Monaten seine Handyrechnungen nicht mehr bezahlen kann, ja. Oder ich denke an letztes Jahr, eine junge Frau mit Ende 20 und 2 kleine Kinder, die hat ihr Herz ausgeschüttet mit Tränen, weil ihr Mann spielsüchtig ist. Er hängt in diesen Kneipen rum, wo es diese Spielautomaten gibt zum Geld einwerfen und sie sagt, und ich muss gucken, wie ich uns als Familie durchbringe und mein Mann ist nicht nur mit Grießbrei zufrieden. Wisst ihr, was das für Nöte sind? Oder bist du der, der alles hat, aber du bist mit leeren Händen beim Vater? Und da lädt Gott uns ein und sagt, bei mir ist echtes Glück, echte Freude und das für immer endlos, auch für dich. Ja, vielleicht denkst du aber doch, ach Gott, gönnt mir doch nichts. Ja, vielleicht denken wir das ganze Thema mit der Sexualität, ja, oh, da muss ich ja mit dem Sex bis zur Hochzeit warten. Da haben mich auch mal 3 Jugendliche gefragt, stimmt das, dass ihr Christen, dass ihr die seid, die sagen, also Sex soll man erst haben, wenn man verheiratet ist? Ich sage, ja, das stimmt und vor euch steht einer, der hat es hinter sich und ich bin bis heute ganz glücklich. Ah, das ist doch so verkrampft. Oh Gott, er gönnt uns ja die Freude an der Sexualität. Er schuf es sogar. Aber Gott legt einen Schutzrahmen fest, mit dem er es gut meint. Er sagt, genießt es, aber im Schutzrahmen der Ehe. Das gilt übrigens auch für Rentner, die verwitwet sind. Und laut meinem biblischen Verständnis reicht da auch nicht nur eine kirchliche Segnung aus, sondern auf Standesamt und richtig heiraten, dass eine Ehe geschlossen wird, auch wenn das finanzielle Einbußen bedeutet. Gott meint es damit gut. Mit diesem Schutzrahmen möchte er uns eben schützen. Wir hatten es gerade noch mit jemand kurz vor diesem Abend, dass ich nicht schwindelfrei bin. Aber ich bin frei vom Schwindel, darf ich mal so sagen. Ja. Und deswegen bin ich immer so froh, wenn es ein Geländer gibt. Ja. Ich brauche ein Geländer. Ja. Genau, und so möchte Gott uns schützen. So wie das Geländer schützt. Gott meint es gut. Lasst mich hier gerade mal stehen, weil das heute oft ja so vorgegaukelt wird. Ja. Ach, weißt du kannst ruhig viel Wechsel haben im Bett, das ist überhaupt nicht schlimm, denn das lässt sich alles wieder trennen und der Nächste wartet bestimmt. An dieser Stelle herzlichen Dank meiner Tochter, die hat mir zum 40. einen Gutschein geschenkt, weil sie weiß, ich brauche diese Veranschaulichung ab und zu. Jetzt habe ich, weiß ich, wie viele Gutscheine, jetzt bastelt sie mir die immer, ja? Also ihr seht hier, ich habe eine Frau und ich habe hier einen Mann. Und die haben wir zusammengeklebt. Ja? Die sind jetzt so richtig eng zusammen und schon verschmolzen. Und das ist ja in jeder Beziehung so. Man wächst zusammen innerlich. Die Sexualität, das ist ja nicht nur eine körperliche Befriedigung, sondern man verschmilzt eben innerlich miteinander. Und es lässt sich eben nicht so sauber trennen, wie man das eben immer denkt. Das möchte ich uns jetzt hier mal vorführen. Ja, da denkt man immer, ach, das ist ja, wie es vorher war. Aber schaut mal, das ist nicht astrein blau und das ist nicht ein komplettes DIN A4 Blatt. Das lässt sich nicht ohne Rückstände, ohne Verletzungen, ohne innere Wunden wieder trennen. Und genau deshalb legt Gott die Richtlinien fest, weil er es eben gut mit uns meint. Ja, Sünde verschmutzt uns ja total. Wir hatten da zu Hause mal eine Veranschaulichung, unsere Geschirrspülmaschine hat nicht mehr sauber gespült. Wir haben alle Mittel nachgefüllt, die man auffüllen kann, Geschirr wurde immer noch nicht sauber. Dann kamen wir mal auf die Idee und haben alle Düsen ausgebaut, die du ausbauen kannst. Jetzt hat Gott sei Dank meine Frau mehr Geduld als ich und in ihrer Geduld hat sie jede kleinste Düse gereinigt. dann haben wir wieder alles zusammengebaut und alles funktionierte wieder. Und dann habe ich mir den Schmutz angeschaut und dachte, das ist ja interessant. Das ist nicht ein einziger großer Dreckklumpen. Das ist so viel Kleinzeug. Ach, das einmal gemacht, nur einmal das Essiggurkenglas mit dem Etikett dran, das Papier vorher nicht wegmachen, in die Spülmaschine, nicht schlimm. Und dann auf einmal, wenn nichts mehr geht, ist es zu spät. Und jetzt schlagen wir den Bogen, ja. Der Schmutz, die Sünde, die oft so ganz harmlos aussieht, diese viele kleinen Teilchen, muss radikal ausgeräumt werden, aber das ist möglich. Es wird ja so herrlich an diesem Bild deutlich. Muss ausgeräumt werden. Wenn du zu Hause renovierst und zwar nicht nur die Wand streichst, sondern Boden neu machst, muss erstmal alles raus. Wird schwierig, einen neuen Boden reinzumachen, wenn der Schrank noch dasteht. Aber was nutzt dir ein niegelnagelneu renoviertes Zimmer, wenn es leer ist, keine Gardinen, keine Möbel drin, das wird kühl. Also muss es eingeräumt werden. Das bringt Atmosphäre. So muss mein Schmutz, meine Sünde muss raus, ganz raus. Und dann macht Jesus mein Leben neu und er selber kommt in mein Leben. Und das bringt die Atmosphäre, das bringt echtes Glück in meinem Leben. Und aus dieser Vergebung leben wir. Auch ich als Christ. Auch als Christ bin ich nicht fehlerlos. Oh nein, wir Christen sind nicht perfekt. Auch wir gehen mal lieblos und egoistisch miteinander um. Oder wir wirken vielleicht auf andere, wie dass wir etwas hochmütig sind. Aber ich bin so froh, dass ich aus dieser Vergebung von Jesus lebe. Und das Geniale ist, wenn ich mit Jesus lebe, dann habe ich die genialste Zukunft vor mir, die es gibt. Aber schon heute kann ich volle Freude haben. Es gibt einige Dinge auch bei mir, da kann ich das Leben genießen. Gott hat ja gegen die Dinge nichts. Sondern die Frage ist, welchen Stellenwert hat Spaß, haben diese Dinge in meinem Leben. Und das ist das Geniale bei Gott. Gott bietet uns bleibende Freude an, den bleibenden Wert. Wisst ihr, alles Glück auf dieser Erde hält nicht lange. Es vergeht. Die Kinder haben hier nachmittags das Thema Olympia. Ja? Denke ich immer wieder bei Olympia. Wer redet in 20 Jahren noch, wer letztes Jahr bei der Winterolympiade in Sochi Gold gewonnen hat? Wer redet da noch groß in 20 Jahren drüber? Sommerolympiade, Michael Phelps, amerikanischer Schwimmstar, hat es geschafft, Rekordolympionike zu werden. Keiner hat so viele Goldmedaillen bei Olympia gewonnen wie Michael Phelps. Und dann hatte er sein großes Ziel erreicht. Dann war er Rekordolympionike und nur wenige Wochen nach Olympia verfolge ich in den Medien, wie er in einen Autounfall verwickelt war. Alkohol, Drogen. Er ist inzwischen wieder frei davon und ich verurteile ihn auch nicht. Es ist auch eine Frage, wie gehen wir mit Erfolg um? Aber um was es mir geht, da wird deutlich, all dieses irdische Glück ist vergänglich. Keiner nimmt Geld für seine Siege oder Goldmedaillen mit. Deswegen komm zum echten Glück. Komm zum echten Glück. Gott ist da, egal von welcher Seite du kommst. Er ist für dich da. Deswegen zum Schluss lade ich dich ein. Komm zu ihm. Komm zu ihm. Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Das ist echtes Glück. Du bist vielleicht total glücklos. Dir geht es vielleicht gar nicht gut. Vielleicht hat es den Grund, weil du Sünde verheimlichst. Und jetzt sagst du, oh, ich schaffe das aber nicht. Ich schaffe es nicht. Musst du nicht. Dieses Kind soll in den Keller gehen und hat so eine Angst, die Treppe in den Keller zu gehen. Dann kommt der Opa und sagt, komm, ich halte dich an der Hand. Das Kind muss auf den eigenen Füßen in den Keller gehen, aber an der Hand des Opas geht's einfacher. So möchte Gott mit uns durchs Leben gehen, uns durchs Leben begleiten und deswegen haben wir heute schon echtes Glück und wir haben es wirklich für immer. Komm zu Gott. Ob du von der Seite kommst des jüngeren Sohnes oder ob du von der anderen Seite kommst des älteren Sohnes. Ich wünsche dir einfach von Herzen, dass du zu Gott kommst, dass er dein Vater wird und dass du dieses endlose, echte Glück findest und bekommst bei ihm. Und mit ihm, mit Gott möchte ich noch reden. Wir beten und wer kann, steh doch bitte dazu auf. Lieber Vater im Himmel, von Herzen danke ich dir,
dass es auch heute Abend hier in Dierdorf möglich ist, zu dir zurückzukommen. Vater im Himmel, das ist möglich, weil du deinen einzigen Sohn Jesus Christus für uns am Kreuz hast sterben lassen. Wir danken dir von Herzen dafür. Und Herr Jesus, danke, dass du mich am besten kennst. Und du weißt auch, dass es so Zeiten auch schon in meinem Leben gab, wo ich dieser ältere Sohn war. Herr Jesus, danke, dass ich durch deine Liebe und durch deine Vergebung immer wieder zu dir kommen darf. Und Herr Jesus, du siehst jetzt jede Person in diesem Zelt heute Abend. Und du weißt, ob hier jetzt welche sind, die ganz genau wissen, ich bin eigentlich auf der Seite des jüngeren Sohnes. Oder ob es welche gibt, die wissen, ich bin auf der Seite des älteren Sohnes. Herr Jesus, schenk, dass jeder das Angebot annimmt, heute Abend zu dir zu kommen. Danke, dass wir zur echten Freude bei dir finden und kommen können. Wir danken dir für dieses einmalige Angebot, für dieses echte Glück, was sich keiner verdienen kann. Amen. Wir setzen uns wieder und wir singen unser gemeinsames Wochenlied. Das ist das Angebot. Egal von welcher Seite du kommst, sag nicht nein. Gott, er wartet auf dich und er nimmt dir wirklich alle Lasten fort. Gerne kannst du zur Aussprache zurückbleiben. Sprech mich einfach an oder geh auf jemanden zu, die Person du kennst, Vertrauen zu ihr hast. Gerne sind wir für dich da. Es kann im Bistro, auch bei Getränke und Knabbereien weitergesprochen werden. Ansonsten können wir uns morgen wieder sehen, 2:30 für die Kinder. Abends 7:30 geht's um Ehebeziehungen. Manche laufen doch einfach davon. Das ist dann unser Thema morgen Abend 7:30.
Ja, glücklich sein, glücklich sein, glücklich sein, nur im Herrn. Glücklich sein heißt, den Herrn zu kennen, Leben als Christ, wie wir uns nennen, Christus in Wort und Tat erkennen, glücklich sein nur im Herrn. Glücklich sein dem Schmerz.